Schönen guten Abend, hier ist der Chaos Computer Club Dresden mit dem Penta Radio. Und heute werfen wir nicht Perlen vor die Säue, sondern Perl für die, vor die Säue. Es wird um Pearl 6 gehen, aber wir starten wie immer mit Musik und dann haben wir auch noch ein paar News. Und vielleicht ist bis dahin unser Special Guest dann auch wieder da. Sonst haben wir nur einen Special Guest. Na gut.
The one and only true unit. We are in every way positive. We voice our yearning someday soon. We won't need any other than tomorrow brings a new destroy. Just get pushed into positives. There's one thing that I know the world will love is all Linux, all Linux, all Linux, Linux. Then there's other stuff we push as well. Others can work around this hell with just a million lines of shell. Linux. Now as standards ape the one, everyone else they just get stuffed. There's one thing that I'm certain of. One thing that I'm certain of, the world will love it all in us. We are buzzing, so yes we are. World, you'll love my
Da sind wir wieder, auch wieder in vollständiger Besetzung. Alles ist gut. Beginnen wir mit den News. Es war Februar, den letzten Monat über. Und auch noch ein paar restliche Tage verbleiben. Ich habe immer noch nicht so ganz die richtige Sitzhaltung gefunden. Aber wir können anfangen. Was passiert? Ein Bundestrojaner ist wieder im Umlauf. Oder ein Bundestrojaner wurde genehmigt. Und zwar ist es sogar mal brandaktuell, dass das deutsche Innenministerium hat jetzt den Bundestrojaner des BKAs als einsatzbereit und verfügbar erklärt. Und damit ist Deutschland wieder im Besitz eines Bundestrojaners. Eine Verfassungsbeschwerde läuft schon. Darüber wird dann im April in Karlsruhe entschieden. Der erste Bundestrojaner ist ja dem CCC in die Hände gefallen und da wurden ja schwerwiegende Lücken drin festgestellt. Daraufhin wurde es dann unterbunden. Und jetzt haben sie wohl angeblich einen neuen geschrieben. Oder sie haben einen neuen wohl geschrieben. Also sie behaupten, sie haben ihn geschrieben. Wahrscheinlich.
Zumindest haben sie einen neuen. Wo der jetzt herkommt, ist ja erstmal dahingestellt. Und wahrscheinlich werden sie dafür sorgen, dass er niemandem so schnell in die Hände fällt, weil die Auflagen ja sehr hoch sind, bevor der eingesetzt werden kann.
Ja, es geht nur bei lebensgefährdenden oder attacks against the state, ne?
Staatsgefährdende.
Verfassungsgefährdend. Aktivitäten. Das ist halt auch die Frage, wie das ausgelegt wird, ne? Also wer entscheidet das so und wer hat da den, also was ist jetzt verfassungsgefährdend? In wessen Hinsicht? Also wenn ich da an den Horst Seehofer frage, ich habe bestimmt eine andere Antwort, als wenn ich da dich jetzt frage.
Da könnte was dran sein.
Ja, fragwürdig auf jeden Fall. Aber was ist noch so passiert? Wir hatten eine glibc Vulnerability und zwar eine ziemlich böse, also eine richtig böse, und zwar konnte auf durch einen Pufferüberlauf in der Funktion getAddre-Info, was für das Auflösen von DNS-Namen verwendet wird, Remote-Code ausgeführt werden. Also jemand konnte Code auf einer Maschine, die er angreift, ausführen, indem er diese Funktion zum Überlaufen bringt. Und das ist halt besonders gefährlich, weil glibc ist halt eine sehr verbreitete Bibliothek, die sehr viel verwendet wird. Also jedes Linux-Betriebssystem basiert quasi auf der glibc. Das ist eine Bibliothek, die die Standard-C-Bibliothek implementiert. Und noch ein bisschen mehr, also es ist die GNU-LibC, sozusagen die GNU-Implementierung von der LibC. Und so ziemlich jedes C-Programm, was man mit GCC kompiliert, linkt erstmal gegen diese glibc. Und dadurch sind natürlich auch diese Programme, wenn sie denn DNS machen, auch darüber angreifbar, wenn sie diese Funktion verwenden. Und besonders wichtig ist natürlich jetzt im Embedded-Bereich oder Programme, die halt statisch gegen diese Bibliothek gelinkt sind, dass diese geupdatet werden. Die Shared-Libraries, die man üblicherweise in den Distributionen findet, darum sollten sich die Distributoren kümmern, dass diese dann abgedatet sind. Aber heftig. Sollte man kein C mehr schreiben, was?
Andererseits kann man...
Jede Sprache davon betroffen. Ne?
Ja. Ja, weil er halt alles auf dieser libc aufsetzt. Also es gibt auch Sachen, die... Also es gibt auch Projekte, die andere libc-Implementierungen verwenden. Zum Beispiel die Musel-libc. Also es gibt, glaube ich, Alpine Linux, was direkt für Server... Dienste auch gedacht ist und halt ausgehärtet, also oder sich als ausgehärtet darstellt, indem es halt die Musel-libc als Standard-C-Library verwendet und nicht die glibc, weil sie nicht so bloated und fett und krass heftig ist.
Ja, bevor wir jetzt hier abschweifen, kann jemand erklären, wie genau dieser Exploit funktioniert?
Ja, könnte ich schon. Das ist ein klassischer Pufferüberflow. Sie haben eine Optimierung für Domainnamen, die kürzer als 2048 Zeichen sind. Und die Domainnamen sind normalerweise kürzer. Aber man kann natürlich jetzt Pakete losschicken und das muss jetzt keine DNS-Funktionalität sein. Es ist jedes Programm, das einen Domainnamen akzeptiert, ist davon betroffen. Und wenn dieser Domainname so konstruiert wird, dass er länger als 2048 ist, kann man den so konstruieren, dass man nur mal die Address-Sanitation, wenn es sowas gibt, überwindet. Das sind 4 bis 8 Fälle, die man da reinbringt, und dann hat man sofort einen Exploit. Es gibt zwar noch keinen Exploit sichtbar, aber die Leute haben schon welche gebaut. Sie arbeiten schon seit einem Jahr, einen Exploit zu finden. Also der Bug ist seit einem Jahr bekannt, wurde aber erst vor 3 Tagen oder 2 Tagen veröffentlicht. Ist extrem schwer, weil praktisch jeder davon betroffen ist. Ist für mich schlimmer noch als der Shellshock.
Ja.
Weil man jeden Server angreifen kann.
Ja.
Mit einfach einem langen Domainnamen. Und der Overflow ist so, dass es eine statische Optimierung ist, die nicht geschützt ist mit Alloc A, wo der im Stack allokiert der Buffer für diesen kurzen Domainnamen. Und falls der Name dann länger ist, macht man das mit Malloc. Und das wurde nicht ordentlich abgesichert, wie es so üblich ist, im SSL oder in anderen Programmen, die üblicherweise solche Sachen machen. Und aber nicht gescheit dahinter sind, hinter der Sicherheit oder keine gescheiten Tests erlaufen haben. Und dadurch kann man dann einen Stack überschreiben. Also wie ein typischer Printf-Bug. Mhm. Also das Schlimmste, was es gibt.
Mal abgesehen von der Reichweite und davon, dass das eigentlich jetzt quasi ein Jahr in der Luft hängt, ohne dass das einer da groß mitgeschnitten hat, ist das ja ziemlich schnell behoben worden, wenn ich das mal vergleiche mit so kommerziellen Produkten wie Flash oder Java. Innerhalb von wenigen Tagen, also innerhalb von wenigen Stunden gab es so die ersten Flicken und innerhalb von wenigen Tagen gab es dann die soliden Fixes. Und gestern kam dann auch 2.23 raus mit neuen Features und den Security Fixes, die dann solide gebaut sind.
Das sind die Distributionen, die sie mal fixen, aber dann müssten jetzt die Admins noch kommen und alle ihre Server automatisch updaten. Und dann kommt man noch in einen Embedded-Bereich. Pech hat, wenn man einen Router hat, der mit glibc verwendet und nicht die Musl oder die Tired-libc. Und dort wird es dann nie behoben.
Ja. Die sind dann für immer. Ja, und halt eben diese statisch gebauten Sachen, wo dann halt sozusagen das Programm, was du binär als Distributor auslieferst, sozusagen gegen eine Version der libc gelinkt ist, die halt anfällig dafür ist. Diese ganzen Programme müssen halt sozusagen jetzt gegen eine gefixte libc kompiliert werden. Und teilweise macht man ja auch sowas eine Zeit lang nicht, weil man halt irgendwie nicht mehr kompatibel oder sowas ist. Ob das jetzt bei der libc so einfach ist, dazu nicht mehr kompatibel zu sein, weiß ich nicht. Aber da gibt's schon Programme, die halt durchaus wahrscheinlich lange Zeit nicht geupdatet werden. Also so dein Stino Debian, was du fährst und alle zwei Tage updatest, so natürlich, das hat dann einen Flicken und da die meisten Programme halt, die du auf einem Desktop verwendest, halt sowieso dynamisch gelinkt sind, verwenden die dann halt auch die neue Version und alles ist gut. Aber gerade der Embedded-Bereich ist davon sehr betroffen und wenn solche Bugs jetzt zutage gehen, kommen, so in Zeiten, wo Internet of Things doch das Buzzword ist, so, just other people's computers in your house.
Kann man nur wieder den Finger in die Wunde legen und sagen, es muss eine Update-Strategie geben. Also Software ist nie perfekt. Und
ja, ja.
Absehbar wird es auch zukünftig Lücken geben. Und da muss man halt zusehen, wie man auch diese Systeme auf den Stand bekommt.
Das wird es immer geben, ja. Ja, haben wir das ausreichend behandelt?
Was? Ja, ansonsten haben sich noch die Aktiven in den USA, Apple und das FBI, hervorgetan durch einen Schlagabtausch mit offenen Briefen. Irgendwie wollte das FBI von Apple da einen Schlüssel für ein einziges spezielles iPhone und angeblich wollte Apple das auch gerne nicht öffentlich überreichen, diese spezielle Software. Nur hat das FBI das Ganze dann irgendwie vor Gericht gebracht und damit öffentlich gemacht. Und das fand dann wohl Mr. Cook nicht mehr ganz so lustig. Gab einen kleinen PR-GAU und er hat das dann gleich wieder ausnutzen wollen.
Ja, irgendwie ist hat das FBI wohl vor anderen Geheimdiensten, wollte ein bisschen prahlen und hat es deswegen wohl öffentlich gemacht. So habe ich das zumindest gelesen. Und das hat dann quasi dazu geführt, dass die Apple-Leute sich gesagt haben, nee, dann machen wir das doch nicht.
Das Coolste ist ja, dass sie sich quasi selbst ausgesperrt haben, indem sie da irgendwie das Cloud-Passwort zurückgesetzt haben und damit die Synchronisationswege versperrt. Also im Prinzip hat sich das FBI erstmal selbst von diesem Gerät ausgesperrt, um dann später auf den Hersteller zuzukommen und zu sagen, lass uns mal wieder rein. Super. Auch sehr drollig.
Und es war nur ein iPhone 5C, also nichts, kein neues, kein 6er.
Bei dem 9 wird das dann schwieriger?
9 ist komplett unmöglich, mit dem 5er würde es Möglichkeiten geben. Es hat zwar auch schon diesen Verschlüsselungschip drinnen, der diese Codes, den Bin praktisch intern speichert, wo man nicht dazukommt, nur über ein Update, ein internes Update. Ein 6er wäre sogar das unmöglich, haben sie gesagt.
Bin ich mal gespannt, wie das in ein paar Jahren aussieht, ob es dann immer noch unmöglich ist.
Ja, also es geht jetzt darum, den Kampf des 6er aufzumachen oder nicht.
Ja, wenn das Datenzentrum in Utah fertig ist, meinst du?
Das ist schon lange fertig.
Nee, das ist noch nicht ganz fertig, fertig, oder? Ich glaube, das bauen die noch. Ich hab.
Nee, das ist schon in Betrieb. Ich weiß.
Ich weiß, ich habe jetzt neulich gehört, wie viel Strom da reinfließt. Man weiß ja wenig über die Hardware, die dort steht. Aber so das größte Rechenzentrum, was in Deutschland steht, einfach mal so zum Vergleich, hat eine Einspeisung von 6 Megawatt. Das Datencenter in Utah hat 65 Megawatt.
Aber das ist nur eines von fünf, das größte halt. Ne? Ja. Ich war sogar dort, vor 2 Wochen.
In Utah?
In Utah, ja. Das okay. Kannst du uns jetzt nicht so... Oder? Nee, ich bin nur im Flugzeug, habe ich es gesehen, beim Sundance Film Festival. Aber okay. Im Überflug sieht man das, es ist riesig, es steht mitten in der Wüste. Alle Bürger sind dagegen dort. Aber... Politik ist doch über.
Die Politik gewinnt. Ja, haben wir noch News? Wollen wir noch irgendwas Neues erzählen?
Ja, Mozilla hat jetzt irgendwie in ihren Browser, zumindest in der Developer-Version, ein Icon irgendwie eingefügt, was bei unsicheren Passworteingaben den Nutzer warnen soll, mit einem Icon halt irgendwie, ich weiß nicht, ein durchgestrichenes Schloss-Symbol. Und die wollen das jetzt erstmal in der Developer-Version halten, um vor allem den Webseitenentwicklern irgendwie die Möglichkeit zu bieten, das halt umzustellen und so weiter. Und ich finde das auf jeden Fall, geht schon mal in die richtige Richtung. Also ich habe mich schon lange gefragt, warum das irgendwie in den Browsern noch nicht mehr hervorgehoben wird, also auch HTTPS im Allgemeinen. Aber das geht dann jetzt auf jeden Fall, das Ziel damit ist auf jeden Fall, ein bisschen Aufmerksamkeit dafür zu erzeugen und das Ganze, ich weiß nicht, wie haben sie es dort genannt, irgendwie prominenter zu machen halt einfach.
Ist auf jeden Fall ein schöner Trend, dass sie die Dinge, die bisher so mühsam mit irgendwelchen Erweiterungen und Add-ons in die Browser eingepflegt werden, jetzt auch mal langsam da in die eigentliche Codebasis reinkommen. Und dann die Hersteller erkennen, was da auch wirklich sinnvoll ist an diesen Erweiterungen. Dass da nicht jeder User einzeln eingreifen muss und sich das zurecht konfigurieren. Angenehm. Ja. Und ansonsten im Bitcoin-Land, da schwankt der Euro-Preis natürlich wieder mal stark. Was soll man machen?
Wegen dem schwachen Euro oder was?
Nicht wegen dem schwachen Euro, weißt du, wie das ist mit der Kursschwankung und der Volatilität. Aber interessanterweise gab es auch ein Treffen der chinesischen Miner und sie wollten einen Konsens mit dem Core-Developer-Team anstreben, haben nur dummerweise vorher das eigentliche Pulver komplett verschossen, indem sie gesagt haben, sie werden auf jeden Fall mit dem Core-Developer-Team gehen und nicht auf einen Fork setzen. Und damit war die ganze Geschichte auch schon wieder völlig... für umsonst und auch andere Firmengrößen oder Branchengrößen haben sich da nicht blicken lassen von den ganzen Zahlungsdienstleistern. Waren im Wesentlichen nur die Miner anwesend aus China und man hat sich dann mehr oder weniger auf eine Timeline für 2017 geeinigt. Also noch dieses Jahr im Sommer wird es ja eine Blockhalbierung geben und nächstes Jahr soll dann eventuell auch größere Blöcke eingeführt werden, zusammen mit Core. Da sträuben sich jetzt einzelne Entwickler aus dem Core-Developer-Team allerdings auch schon wieder dagegen, sprich Konsens kann man das nicht nennen.
Das ist ja nicht so schön, wenn die sich dort streiten. Wenn wir noch ein paar Sekunden überbrücken, kann ich auch noch eine Musik spielen. Aber das Netz lahmt etwas.
Was gab es noch so Schönes? Es gab eine schöne Sicherheitslücke bei Linux Mint. Da wurde mindestens ein Image mit Malware infiziert. Und dann zumindest eine Zeit lang über deren Server auch verteilt.
Das ist natürlich WordPress war schuld, ja.
Ein schöner GAU.
WordPress war schuld,
ja. Ja, das dann hört, denkt man sich auch, was machen die eigentlich? Also von den empfehlenswerten Distributionen gibt es jetzt wahrscheinlich eine erstmal weniger. Bis sie sich ihre Reputation wieder erarbeitet haben.
Die haben den Blog am selben Server wie die Images gelagert.
Oh, und dann sind sie über WordPress eingebrochen.
Also noch etwas, was wir unbedingt mal in die Browser einbauen müssen, ist sowas wie Checksummen-Tests und dergleichen. Verteilt am besten.
Ja. Und der Hacker hat gesagt, wer checkt die Checksums? Das ist ihm komplett wurscht. Aber er hat dann später, weil er immer noch Zugriff auf die WordPress-Seite hatte, hat er dann selbst die Checksums dann auch übernommen und abgedatet. Über Managed Mid-Light-Deck. Also der hat praktisch alles gemacht, was er will. Und der Clem, der Chef von Mint, wurde kritisiert, weil er seine Seite nicht sofort stillgelegt hat. Er hat immer noch versucht rumzubasteln, während diese bösen ISOs immer noch weiter verbreitet wurden. Also wenn sowas passiert, sofort abdrehen, sofort das Kabel vom Netz ziehen, bitte.
Ja, besser ist das. Okay, dann spielen wir noch eine kleine Musik und kommen dann zum Thema.
How many streams must a fish swim down before you can call him a man? And how many colds must a panda lock down before silicone turns to sand? Yes, and how many times must the lawyers fly before they are forever banned? The answer, my friend, BSD 4.2. The answer, BSD 4.2. How many years can a planet exist before it is hit by the bee? Listen, how many years can some source code exist before it's allowed to be free? Listen, how many times can a fist turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, BSD 4.2. The answer, BSD 4.2. How many times must we fight for the right to share what is already ours? Yes, and how many times must we hitch while we hike to end up not getting far? And how many fish must we shove in our ear before we can hear every star? The answer, my friend, BSD 4.2. The answer, BSD 4.2. And now we can travel the galaxy with ships that are silicon made. And now with the tower and a laptop in hand, our future is made in the shade. And what did we use to build on and on inside everything that we use? The answer, my friend, BSD 4.2. The answer, BSD 4.2.
So, da sind wir wieder. Und wie angekündigt, soll es jetzt um Perl 6 gehen. Aber erstmal, da Penta Radio ja bekanntlich wahlanonym ist, möchten sich unsere Gäste vorstellen.
Achso, sollen wir. Also wir haben zwei Perl 6 Experten da, die eigentlich Perl 5 Experten sind, aber auch ein bisschen Perl 6 sich auskennen. Ich bin der Reini. Ich bin eigentlich der Maintainer von Parrot. Das ist die alte VM oder das alte Backend der letzten 15, 16 Jahre von Perl 6. und dann diverse alternative Perl-Implementierungen compilern. Und der Steffen?
Ja, ich bin Perl 5 Programmierer und ein Mitglied von den Dresden Perlmongers. Ja, ich halte mich halt im generell im Perl 5 Umfeld auf und habe gelegentlich beim Perl-Sec Projekt halt reingeschaut. Zum Beispiel die ersten Emacs-Mode für Perl-Syntax angepasst.
Wir werden gerne alle Fragen zu Perl 6 beantworten, die wir schon einigermaßen abschätzen können.
Okay, bist du da fertig?
Ja, ich wollte mal
hören, wollen wir anfangen? Warum eigentlich Perl?
Warum Perl?
Warum Perl? Also, was ist Perl für eine Sprache im Generellen?
Also, ich sag mal, das ist eine multiparadigmatische Sprache. Das ist eigentlich das hervorstechendste Merkmal. Das ist eine kulturelle Frage. Muss man halt mögen. Manchmal mag man ein einzelnes Paradigma irgendwie funktional oder logisch. Und Perl ist von Anfang an, seit 20, 30 Jahren, multiparadigmatisch. Und dann ist es eine Skriptsprache. Ja, und die Kombination, da gibt es dann nicht mehr so viel übrig. Ne?
Hm.
Ja.
Okay, also eigentlich hat Perl keine... also im Design jetzt keine Begrenzung von der Intention der Nutzbarkeit. Man kann halt sagen, man kann damit Textverarbeitung machen. Also das ist, glaube ich, das, wo es auch am meisten ursprünglich mal für eingesetzt wird. Ich denke immer so ein bisschen daran, so, das ist halt AWK auf Steroiden. So. Und dann kommt es teilweise so vor, als würden manche Sachen manchmal so ein bisschen dazu entwickelt worden. Ne? Also Perl ist ja eine Sprache, die irgendwie sehr viel Geschichte hat und schon sehr alt ist. Und also zum Beispiel Objektorientierung oder so.
Also da kommt es genau her. Ne? Das ist halt schon immer so eine Glue-Language, eine Leimsprache gewesen, wo man verschiedene Paradigmen und verschiedene Tools auch schon immer zusammengeklebt hat, weil sie ja aus dieser Textverarbeitung halt herkamen. Und dieses immer auch was dranflanschen an die Sprache hat genau zu so einem Stagnieren auch geführt vor inzwischen halt 15 Jahren oder 16 Jahren, ich weiß gar nicht mehr genau wann, um die Perl 5.8 Zeit rum war das so. Und da hat man irgendwann festgestellt, wir müssten mal wieder groß aufräumen. Ne? Und da kam das halt her und da ist das Perl 6 Projekt eigentlich gestartet worden, mit wir kümmern uns mal nicht mehr um die Rückwärtskompatibilität, die in Perl 5 als Kultur drin ist, sondern wir trauen uns mal einen Schritt zu machen, einen Schnitt zu machen. Genau. Und jetzt, nach anderthalb Jahrzehnten später, kann man feststellen, es ist wieder multiparadigmatisch, aber eben modernere Paradigmen. Jetzt geht es nicht mehr darum, Unix-Tools zu verbinden, AWK, Set zu ersetzen, ein bisschen C zu können, sondern jetzt nimmt man halt aktuelle Objektorientierung, aktuelle funktionale Programmierung und die klassische prozedurale Programmierung und bringt das trotzdem in ein sauberes, konsistentes eigenes Sprachmodell.
Okay, also ist jetzt damit ja schon mehr oder minder mitgeflossen. Perl 6 ist also nicht einfach eine neue Perl-Version, wie es gab Perl 5.8 und dann gab es Perl 5.10 oder so. Und jetzt gab es Perl 5 22, 24?
Bald 24.
Ja, im Mai oder so.
Ungefähr.
Ja. Dann gibt es Perl 6 und danach gibt es Perl 6.1 und so weiter und so fort. Sondern Perl 6 ist eine andere Sprache als Perl 5 und auch ein separates Projekt.
Genau, eher so wie C und C++, würde ich mal so
als die. Das sind auch zwei verschiedene Sprachen. Genau. Also ich als großer C++-Fan.
Man kann C-artig in C++ programmieren und man kann sich, wenn man mit Strecksprüngen, auch C++-artig in C programmieren.
Man kann es probieren, ja.
Genau, ne? So, genauso gibt es Objektorientierung aus der Perl 6-Welt, die ist zurückgeflossen in die Perl 5-Welt. Und inzwischen gibt es auch wieder saubere Versionen in der Perl 5-Welt. Das bedingt sich also so gegenseitig. Da gibt's halt so.
Also die wurde auch weiterentwickelt.
Genau, das hat vor 15 Jahren ziemlich stagniert und jetzt gibt es eben ein jährliches Release, ein Stable Release, so wie das
andere. Hast du eine Vermutung, warum das eine Zeit lang so stagniert ist und dann auf einmal wieder anlief? Weil normalerweise ist ja, also gerade irgendwie in der Informatik und generell in der Computertechnik ist es ja so, irgendwas kommt auf, ist neu, kriegt so seinen Hype, oder das ist, glaube ich, ein relativ normaler Produktlebenszyklus generell, dann fängt es an zu stagnieren und dann läuft es so langsam irgendwie dem Ende seines Daseins oder seiner Relevanz her, dann gibt es halt irgendwie wieder was Neues, was dann halt irgendwie auf dem Höhepunkt ist und das sozusagen ablöst. So, würdest du sagen, so ein Punkt gab es bei Pearl 5 und danach wurde jetzt irgendwie, okay, da gibt es eine Community, die halt irgendwie aus Enthusiasten besteht, die das jetzt halt noch mal aufräumen oder so, aber eigentlich macht die Mehrheit der Leute was anderes. Also ich meine, inzwischen gibt es ja sehr viele dynamische Sprachen, die halt unterschiedliche Paradigmen unterstützen und so weiter und so fort.
Also ich denke, dass dieses Multiparadigmatische schon das Mächtige ist. Es gibt auch andere multiparadigmatische Sprachen, die aber irgendwie spezieller sind, irgendwie freakischer. Und Perl war Mainstream und trotzdem multiparadigmatisch. Und das hat Perl eigentlich so über die Zeit gerettet, ist meine Einschätzung.
Okay.
Dann hat es eine lässige Community. Die tut sich natürlich auch manchmal schwer. Da gibt es wie in jeder Community mal irgendwie Hiccups.
Zur Frage, diese Release-Umstellung. Also früher war ja Perl, ist immer jahrelang nicht released worden. Mhm. Und dann plötzlich mit 15, glaube ich, oder
mit 15 12, so sowas, jedes
ist es dann gekommen, das ja. Ist von uns her gekommen, also von Parrots her, die dann versucht zu haben, ein professionelleres Projektmanagement zu machen, professionell unter Anführungszeichen, also anders, also nicht, wann das Release fertig ist, sondern immer fixe Zeiten und immer monatliche Zwischenreleases, dann immer Stable Releases alle 3 Monate und dann jährliche große Releases zu machen. Ja. Und das ist dann mit mächtigem Druck, mit ständigen Blogposts von einem Menschen, ist es dann, hat es dann, Battle 5 hat sich erweichen lassen, die Maintainer sind zurückgetreten und sind dann jetzt, es gibt dann Cyclic Maintainers, also die Release Managers machen, also die Rollen wurden aufgeteilt und seitdem gibt es dann diese jährlichen Releases mit fortlaufenden Nummern, das aber nichts jetzt mit großen Features zu tun hat, sondern es sind einfach die jährlichen Releases, die von Parrot gekommen sind und dann in Perl 6 übernommen wurden.
Okay.
Es ist einfach, wir haben mehr Wert gelegt auf ordentliches Projektmanagement, auf sauberen Code, auf Tools, die das alles checken, zuerst SVN-Hooks, Git-Hooks und also ordentliches Projektmanagement, was in Perl 5 eigentlich nicht gegeben hat und erst langsam ausgebaut wird.
Okay, also einerseits das Projektmanagement, regelmäßige Releases. Wie kam es zu Perl 6? Also man wollte aufräumen, man wollte die Sprache neu machen und zum Schluss ist eine andere Sprache entstanden. War das schon immer so intendiert, dass Perl 6 eine andere Sprache ist oder ist das während der Entwicklung aufgekommen und man hat gesagt, naja, eigentlich können wir hier jetzt keine Kompatibilität mehr leisten, so scheiß drauf, wir machen eine neue Sprache.
Das Problem waren eigentlich die gewünschten Features, die in der Perl 5 Implementierung nicht gegangen sind und Perl 5, es war einfach, ist immer ein größerer Misthaufen geworden und die Leute haben ihre VM gehasst. Also den Compiler, der wurde langsam immer unmaintainbar, war so um die 2000, 2001 herum. Der Umstieg auf ein ordentliches Unicode-System war fürchterlich. Es gibt immer noch den Unicode-Bug seit 15 Jahren, der nicht gefixt ist. Das ist so ähnlich wie der GIL, der Global Interpreter Log von Python. Das war auch einer der Gründe, wo man eine bessere VM haben wollte. Man wollte das ganze, die Calling Convention, die Ops, das Objektsystem wollte man ordentlich implementieren. Man wollte Multiple Cores unterstützen, weil man ungefähr gewusst hat, irgendwann ist das Murphy's Law aus. Mhm. Also irgendwann muss man auf Parallelität gehen, also die Prozesse müssen sich unterhalten und man ist aber mit der ordentlichen Thread-Implementierung nicht weitergekommen. Das heißt, man hat immer Races und Deadlocks gehabt und hat dann auf eine Notlösung zurückgreifen müssen, auf die sogenannten iThreads, Interpreter-Threads, die eigentlich keine Threads sind. Das ist praktisch eine Kopie des Prozesses. Das ist nicht einmal ein Kau-System, also Copy-and-Write-System wie beim Fork, sondern es wird wirklich händisch kopiert zum anderen Thread.
Okay, es gibt kein richtiges Threading, auf die Details können wir vielleicht später eingehen.
Ja. Also es war halt sehr umständlich, deswegen hat man sich so geärgert. Man hat dann eine Kaffeetasse an die Wand geschmissen und gesagt, so aus und jetzt starten wir neu, bauen wir was Neues. Und dann war dieser berühmte Schmäh mit dem Guido von Rossum. Wir machen einen Papagei, ein Bärer, der alles kann. Der sollte dann Perl und Python und Ruby und PHP und alles können.
Genau, das war die Idee von Parrot. Parrot ist, um es kurz zu reißen, letztendlich eine virtuelle Maschine, die auf der mehrere Skriptsprachen sozusagen auf einem gemeinsamen Backend laufen können.
Genau, also die Idee war Binärkompatibilität, also ein ordentliches Binärformat, das jeder lesen kann, also jede Architektur.
ABI-Kompatibilität.
Genau, ja. ABI, also im Gegensatz zu C++, wo das Compiler-spezifisch ist, ja. Das heißt, Big Endian, Little Endian, 32, 46 Bit, alle können alles lesen und schnell schreiben. Eine interne Assembler-Syntax, Register-based und nicht Stack-based, also ein bisschen wie die DIS-VM von Lucid im Gegensatz zur Java-VM von Sun damals. Ja. Also man hat erkannt, dass Java extrem limitiert ist und vor allem wollte man nachladbare Klassen haben, also dynamische Typen und dynamische Objekte. Mhm. Das ist eigentlich die Hauptarchitektur von Parrot, dass man Typen zur Laufzeit erweitern kann und also man kann Ops, also die Eigenschaften der Objekte erweitern und die Objekte selber erweitern zur Laufzeit. Das kann Java zum Beispiel auch nicht. Ne? Das war der Hintergrund und dann hat man 10, 15 Jahre lang herumgekämpft. Und hat eigentlich recht gut funktioniert um die Version 1.0. Aber dann hat es immer wieder interne Streitereien gegeben, so ähnlich wie bei Perl 5. Und dann sind die besten Leute gegangen. Bei Perl 5 das große Problem, dass der Larry Wall aufgehört hat und nur mehr an Perl 6 arbeitet. Das heißt, es gibt keinen mehr, der sich intern auskennt. Deswegen ist es stagniert seit 15 Jahren. Und bei Perl 6 war das Problem, dass die zwei Leute, die VM da entwickelt haben, auch weggegangen sind, weil sie beleidigt waren. Und dann sind andere gekommen und haben dann die Calling Convention deoptimisiert und so weiter. Es ist dann immer schlechter geworden über die folgenden Jahre weg, bis dann die nächste Revolution war und dann einer gekommen ist und gesagt, machen wir alles neu und dann haben sie alles neu geschrieben und innerhalb von 2 Jahren ist es plötzlich da, das Perl 6. Das war so die Geschichte.
Okay, auf was läuft es jetzt? Ist Perl 6, ist das immer noch eine dynamische Sprache? Ist das eine kompilierende Sprache? Wo sind dort die paradigmatischen Unterschiede zu Perl 5?
Also es gibt eine saubere Trennung erstmal bei Perl 6. Man hat das von Anfang an erstmal getrennt, die Spezifikation getrennt. Man hat die Spezifikation selbst in eine Testsuite gegossen, die jetzt aus 120.000 Tests besteht. Man hat die Grammatik der Sprache nochmal separat behandelt. Dann gibt es den eigentlichen Compiler, der so eine komplexe Grammatik wie die Perl-Grammatik kann. Die Grammatik selbst ist auch in Perl 6 geschrieben. Und dann gibt es die virtuelle Maschine. Und das ganze Bootstrapping-Problem hat man auch mit Varianten von Mini Perl 6 geschrieben. Also inzwischen ist es Not Quite Perl oder NQP. Und diese Trennung ist es sorgt erstmal dafür, dass man in der Community auch an verschiedenen Stellen mitarbeiten kann und dass man auch die verschiedenen VMs unten drunter austauschen konnte. Also diese Evolution über die virtuellen Maschinen, vor 15 Jahren gab es ja nicht so viele, da gab es nur die JVM, sag ich mal, Mainstream. Mhm. Und dann fängt man also mit der eigenen an, mit Parrot, stellt dann fest, oder dann kommt ein Spezialist, der kennt sich mit der .NET-VM aus und der baut dann halt diese Zwischenschicht, das Not Quite Perl, das Backend für die .NET. Aus diesem Refactoring kann man plötzlich auch die JVM wieder, dann entwickelt sich die JVM weiter. Und jetzt, relativ wirklich seit 2 Jahren vielleicht, gibt es eine eigene VM, die Moore-VM. Und auf die hat man sich jetzt mit diesem fixen Release zu Weihnachten 2015 praktisch konzentriert, dass man die ja poliert. Das ist eigentlich das Markante, dass man sich jetzt zu einem Release durchgerungen hat.
Okay, Moore VM kenne ich jetzt nicht. Parrot hat mir schon was gesagt.
Ist im Prinzip Parrot nur neu geschrieben und doppelt so gut.
Okay, also
doppelt so schnell, doppelt so gut.
Gibt's schon andere Sprachen, die auch darauf basieren?
Nein.
Bis jetzt nur Perl 6.
Also es gibt noch jede Menge andere Backends. Offiziell wird noch unterstützt. Also Parrot könnte man wieder einbauen. JVM läuft und JavaScript ist gerade in Arbeit.
Also die V8.
Ja, Node.js. No. Ja. Das müsste laufen. Was war noch?
Es gab noch Nietzsche.
Nietzsche, das ist eine komplett eigene Implementierung auf .NET. Und dann, ich habe auch eine eigene, die so Lua-basiert mit einem Objektsystem. Und dann gibt es noch eine andere, die ist auch Lua, Lisp-mäßig. Also es gibt Experimente. Das ist relativ leicht, weil man nur ganz wenige Funktionalitäten bereitstellen muss, die dann Perl 6 übernimmt. Also man hat einen kleinen funktionalen Bereich, den man implementieren kann. Das kann man in ein paar Monaten machen. Man braucht nur ein ordentliches System für Garbage Collection, Calling Convention und ein bisschen was Objektorientierung. Und dann hat man schon eine neue VM für Perl 6.
Ah, okay. Was sind so die, jetzt haben wir, okay, also es ist halt weiterhin eine dynamische Sprache.
So. Man kann es kompilieren, statisch, weil es hat ein Typsystem.
Okay, es ist getypt.
Es ist typisiert, aber Typen sind optional.
Wie kann man sich das vorstellen? Also Perl 5 hatte ja keine Typen, da hatte man ja nur irgendwie so Skalar.
Also Datenstrukturen hat man.
Also genau, man hatte so Skalar, Array, Hash, Liste. Also Liste ist schon eigentlich und Everyone. Was, ja. Ja, und das war das eigentlich mehr oder minder. Das ist ja nicht unüblich für dynamische Sprachen, dass es sowas dort gibt. Und in Perl 6 gibt es sozusagen richtig Datentyp wie Float, Int,
aber optional.
String und
Boolean, so, Boolean. Ja, die ganzen Objektdaten.
Aber optional, wie kann man sich das Optionale das heißt, vorstellen?
Es gibt für alles generische Operatoren wie im Perl 5. Also wenn du ein Plus hast, schaut er zuerst im Plus nach, ist Plus, gibt es ein Override für mein Plus, ein Overload. Gibt es ein Magic für das in Python wäre es egal. Meta-Attribut oder so.
Genau.
Also macht diese ganzen Abfragen, dann schaut er, was für Typ das ist. Ist es Signed Integer, Unsigned Integer? Gibt es einen Overflow oder nicht? Ist es ein Float oder ist es ein String? Und dann wird es gecastet. Und dann mit optionalen Typeninformationen, das heißt, wenn der Compiler oder wenn man selbst hinschreibt in das Skript den Typ oder wenn die Inference strikt genug ist, dass der Compiler sagen kann, das ist jetzt nur dieser Typ, dann gibt es bessere Ops, die diese ganzen Abfragen nicht mehr machen und da läuft natürlich 10-mal so schnell.
Ja. Also und wie strikt ist diese Typinferierung da? Also gibt's halt klare Regeln, weil was ja oft bei also was vielen Leuten, so kam es mir zumindest vor, an Perl 5 oft schwierig fiel, ist, man verändert an sich eine Anweisung nicht wirklich sichtbar. Also es ist syntaktisch nur eine kleine Änderung und dieselbe Operation macht auf einmal was komplett anderes. Also so der klassische, worüber jeder Anfänger bei Perl stolpert, ist halt, er macht halt irgendwie, was weiß ich, eine Listenoperation und setzt es auf einmal in einen skalaren Kontext und auf einmal gibt das die Länge der Liste zurück, anstatt die Liste. Und er probiert da drüber zu iterieren und es funktioniert nicht. Und dann wundert man sich oder so.
Also ich denke, das Wundern wird vielleicht bleiben. Erstens diese Kontexte, die gibt es noch viel mehr Kontexte, weil man es halt aufgeräumt hat. Es gibt eben nicht nur diesen skalaren Kontext, sondern den Array-Kontext und dann wird alles eingeflacht an Listen und dadurch gibt es immer wieder nur den Array-Kontext. Jetzt gibt es also explizit einen boolischen Kontext und alle möglichen
Void-Kontexte,
den gab es auch schon immer. Ja. So, und also die Überraschung, die bleibt, glaube ich. Es ist aber vieles expliziter geworden. Ich sag mal, das Listeneinflachen, das ist ein Klassiker in der Perl-Welt. Man wundert sich, dass man irgendwie addAffe und addSomTag irgendwie reingibt in seinen Funktionen und es wird kommt als eine große Liste an.
Genau, es wird interpoliert.
Und jetzt in Perl 6 ist es expliziter. Dann schreibt man hin, dass man dieses Listeneinflachen haben will.
Okay.
Und ja, also einerseits ist es konsistenter und aber auch expliziter. Aber nicht so explizit wiederum wie andere Skriptsprachen, das vielleicht eher ne? So die Mischung daraus, die so eine Balance.
Also sozusagen wieder also explizit halt über die Syntax sozusagen.
Genau.
Man also bei Perl 5 war es ja zum Beispiel so, dass dieses Expandieren von der Liste halt durch die Syntax nicht ersichtlich war. Ich habe eine Liste, eine Funktion übergeben, die wurde expandiert. Das war dokumentiert, aber wenn ich das nicht wusste, habe ich mich vielleicht gewundert.
Genau.
So, und
das Wundern wird es aber weiterhin geben. Also ich denke mal, das ist schon eine markante Sprache. Also es gibt sowieso schon immer viel Syntax. Also Perl hat kulturell eben keine Angst vor Syntax. Also es gab also auch früher schon Syntax, um das expliziter zu machen, um da statt Listen eben Skalare reinzureichen. Und ja, das Wundern bleibt, aber es ist trotzdem konsistenter. Man kann es irgendwie leichter erklären. Also diese ganzen Verwunderlichkeiten, dass man aus einem Add, was ein Array ist, dann plötzlich doch Dollar schreiben soll, sobald man auf das Element zugreifen will, ist halt konsistenter, ja.
Aber das ist doch jetzt in Perl 6, haben die das doch auch ein bisschen expliziter gemacht mit den Sigils,
oder wie die Dinger heißen, ja.
Das geändert, ja. Dass da zum Beispiel bei einer, wenn man auf ein Listenelement zugreifen oder Array-Element zugreifen will, dass man dann nicht mehr das Dollarzeichen davor schreibt, sondern dieses Add-Zeichen
benutzt. Genau, das ist das, was ich auch mit konsistenter meine. Das ist dort jetzt konsistenter so oder erwarteter. Ja. Also ich denke, man wird sich in Perl 6 trotzdem als Anfänger über Dinge wundern, aber nicht mehr über dieselben Dinge, die man sich in Perl 5 gewundert hat. Sondern, ich sag mal, das, womit man anfängt, die einfachen Sachen, die sind offensichtlich anfängerfreundlicher. Also ich habe es schon einem 8-jährigen Kind versucht zu erklären und das beim Erklären merkt man das ja, wie inkonsistent das Ganze ist. Und das passiert bei Perl 6 nicht, diese ganz normalen Einstiege. Wenn du dann was Advancedes machst, wenn du zum Beispiel diese ganzen Vektoroperatoren dir hernimmst, die auf beiden Seiten optionalen Array verstehen und dann alle Elemente mit allen Elementen kombinieren oder doch nur auf der einen Seite Elemente, auf der anderen Seite doch nur das eine Element. Das ist auch konsistent, aber da wundert man sich natürlich trotzdem mal, wenn man das noch nie kennt.
Ja, ist einfach unoffensichtlicher, was dann zum Schluss passiert.
Aber trotzdem konsistenter.
Okay.
Ja.
Also in Perl 5 gibt das Siegel den Return-Type an und in Perl 6 gibt das Siegel den Type des Container-Typs an. Also man schreibt Prozent Hash von was, von welchem Key. Und früher hat man geschrieben Scala Hash Key, weil der Return-Type von einem Hash war immer ein Scala.
Ja, okay. Und wenn ich natürlich dann einen als Hash-Value sozusagen eine Listenreferenz, ja, dann habe ich das halt ja wieder in den Listen.
Das, aber man setzt das nie Listen ein, sondern Listen kann man nur als Referenz vergeben. Genau. Listenobjekte oder Hashes.
Deswegen ja ist in sich eigentlich auch konsistent, nur ja unerwartet.
Perl 5 ist schon konsistent auch. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es unkonsistent ist, und Perl 6 ist einfach ein bisschen anders. Es hat beide seine Konsistenz. Wenn man von Perl 5 auf Perl 6 umsteigt, muss man halt ein bisschen umdenken. Es gibt auch zum Beispiel bei Methoden, bei Klassen, die Attribute oder die Felder von Klassen, gibt es zum Beispiel Doppelsiegels. Das erste Siegel gibt man den Typ an, das zweite Siegel gibt man die Visibility an, ob es jetzt Public, Private ist.
Also Protected so oder Ruby sowas. Ja.
Oder Protected, genau.
Okay, ganz kurz ja nochmal zur Klärung, falls jetzt irgendjemand vor seinem Empfangsgerät sitzt und sich fragt, what the fuck sind Siegels?
Siegels.
Das sind diese lustigen Zeichen, die vor Variablenbezeichnern stehen. Und zwar bei Sprachen wie PHP hat man das, da ist es dieses klassische Dollarzeichen. Und halt bei Perl, wenn man halt zum Beispiel sagt, okay, es heißt halt Dollar-Variablenname oder Add-Variablenname in Form eines Arrays. Andere Sprachen wie zum Beispiel JavaScript oder C++ oder auch Java haben keine Siegels. Da ist es egal, da hat man vielleicht einen Typ, aber das ist separat, aber vor dem Bezeichner der Variable steht nicht nochmal ein extra Zeichen, was irgendwie Informationen transportiert.
Ja, an dieser Stelle kann man vielleicht auch gerade nochmal in die Shownotes gucken, dort steht das beispielhaft drin.
Und Common, gut, das ist alles von Bash, und Bash hat es gemacht, damit man leichter Strings interpolieren kann. Also in einem String kann man den Wert leichter expanden, ob es eine Liste ist oder ein anderer String oder eine Zahl. Ja. Und von dort hat Perl das übernommen und andere haben das dann gebleached oder bereinigt. Jetzt muss man immer auf den Namen schauen und aufgrund des Namens muss man dann wissen, ist es ein Hash oder ein Array oder ein Container oder was das halt ist. Aber Perl 5 hat nur drei verschiedene Typen im Grundsätzlichen, also Scalas, das ist ein Wert, der nur einen Wert hat, also eine Zahl, ein String oder eine Floating Point Zahl, ein Hash, das nur String-Keys kann, keine Integer-Keys oder Pointer-Keys. Also ein klassisches Dictionary und Arrays. Und Perl 6 hat dann noch ein bisschen mehr, hat dann Sets, Unions, Maps, wie in anderen Sprachen dann auch, die aber jetzt nicht durch Siegels getrennt sind, sondern durch richtige Typen.
Okay.
Dann gibt es natürlich Funktionsaufrufe, Methoden, Klassen, Objekte. Und Objekte sind halt immer Referenzen, also immer Skalar. Methoden sind, normalerweise braucht man kein Siegel dazu, weil das die Standardvariante ist. In Perl 5 hat es noch diesen Ampersand gegeben und im PHP glaube ich auch. Ist aber eigentlich nur optional, braucht man nicht.
Okay. Wie sieht das aus mit... Also in Perl 6 ist sozusagen Objektorientierung gleich da. In Perl 5 hat man ja mehr oder minder einfach einen Hash genommen. Und da in Perl liege ich da richtig, Methoden immer First Class, also Funktionen immer First Class Citizen sind?
Eigentlich nicht. Perl 6 war komplett offen. Also man hat so ein Meta-Objekt-Protokoll eingebaut, das aber nicht so heißt, indem man einfach einem Wert eine Klasse zuweist. Und das, und die Implementierung war frei als Scala, als Array oder als Hash. Man, typischerweise hat man Hashes genommen, was das einfachste ist. Mhm. Aber wenn man schnell sein will, nimmt man Arrays. Und da hat es eine Fields-Implementierung zum Beispiel gegeben. Perl 5 rede ich. Also Perl 5 war komplett offen, aber sehr unoptimiert. Und kein richtiges Objektsystem nach heutigen Sinn, also kein ordentlichen Method-Dispatch. Das heißt, man hat nicht auf die Typen Argumente geschaut, nur auf das erste Argument. Das erste Argument
war die Klasse,
genau, ja, wie in anderen Sprachen. Aber man hat jetzt nicht auf die anderen Typen dispatchen können. Das heißt, man hat nur Overload machen können, um Klassen zu erweitern oder Operatoren zu erweitern. Das war sehr umständlich, also vor allem sehr langsam. Aber das gleiche wie in Python zum Beispiel. überhaupt die alle drei, vier großen Skriptsprachen, Python, Ruby, PHP und Perl, haben alle so ähnliche Probleme bei der Implementierung von ihren Objektsystemen. Ruby noch am, ist noch am besten und PHP in PHP 7 auch schon relativ gut. Aber immer noch relativ primitiv zu besseren Sprachen wie was weiß ich, Lisp als Anfang oder Haskell, Self, Smalltalk oder Lua oder so. Die kleineren Sprachen, die eigentlich technisch besser implementiert sind, aber die halt viel weniger User haben.
Ja.
An der Stelle können wir noch einhaken, dass es trotzdem bei Perl 5 alles über CPAN erweitert wird. Ne? Also wenn man Perl 5 hört, weiß man sofort, ja, ja, das ist die Sprache, wo CPAN dazugehört.
Mhm.
Und dort ist es wieder ein gutes Beispiel. Genau das Objektsystem von Perl 6 hat praktisch dazu geführt, dass sich eine objektorientierte Community gefunden hat, die dieses Objektsystem in Perl 5 implementiert hat. Das ist Moose. Und dann gibt es darin wieder eine Evolution praktisch für die verschiedenen Objektsysteme, weil das Moose kommt daher, hat die gleichen Features wie die Perl 6 Objektorientierung, ist aber relativ schwergewichtig. Und dann gibt es jemanden, der schreibt...
Weil es halt in Perl 5 implementiert Perl 5, wurde, also genau. Sozusagen als Lösung, als eine Bibliothek.
Genau, genau, als Erweiterung. So wie man Perl 5 fast oder nur selten roh verwendet als nur Sprache. Ne?
Ja.
So. Und dann gibt es jemanden, der macht das Gleiche nochmal, aber in zum großen Teil in C drunter implementiert, damit es schneller wird. Und dann gibt es jemanden, der lässt ein paar Features weg. Das ist also noch ein anderes System, das sieht genauso aus, man kann das nehmen. Und wenn man auf ein paar OO-Features verzichtet, die zu modern sind, die sowieso keiner nimmt, dann geht es auch wieder schnell. Ne? Ja, da hat man jetzt also viele Objektorientierungen in Perl 5.
Oder man kann es erweitern, nur ein Typensystem, also Perl 5 kann typen, intern. Nur die Signature selber, da stehen es nicht, aber die Signature selber kann man erweitern, dass sie typen können und so weiter. Es gibt andere Arten von Objektsystemen, Prototyping oder Inside-Out-Objekte, die halt schneller sind, aber andere Probleme haben, Sicherheitsprobleme und so. Also es gibt, im Prinzip ist Perl 5 erweiterbar ohne Ende, gleich wie Python und Ruby, PHP nicht so. Das einzige Problem ist halt nur, dass die Core-Features stagnieren über längere Zeit. Das meiste kann man über CPAN dazu bauen, aber nicht alles. Und die Performance ist halt immer noch am unteren Rand. Also ist jetzt
okay, also Perl 6 ist schneller.
Nee, Perl 6 ist noch langsamer.
Noch langsamer.
Man muss fairerweise sagen, dass es sich jetzt aber mit dem Christmas-Release wirklich okay anfühlt.
Ja.
Also ich gucke immer so immer im Jahr rein, dann lade ich mir das aktuelle Perl 6 runter und probiere das halt irgendwie aus. Und ich sag mal, vor 5 Jahren hat man das extrem gemerkt. Da ging schon alles und das sah schon schick aus und die ganzen Features, die man haben wollte, waren schon drin. Aber das hat geruckelt. Beim Starten hat es sich angefühlt wie Java 1999. Und auch zur Laufzeit war es halt langsam. Es gab ein paar Spezialfälle, wo es schon schneller war. Ich habe das voll vergessen, aber da hat jemand mal... Na, ist egal.
Gibt's mit ordentlichen Objektsystemen ist Perl 6 jetzt schon schneller als Perl 5 mit dem ordentlichen Objektsystem.
Genau.
Okay.
So, und das, was man jetzt im Januar, Februar sich runterlädt mit diesem offiziellen Release, wenn man mal auf perl6.org guckt, das fühlt sich einfach ganz normal an.
Ja.
Also okay. So schlimm ist die Geschwindigkeit nicht mehr. Auf einem 3 Jahre alten Laptop, den ich da habe.
Ja. Und sie haben noch nicht auf Geschwindiger optimiert, also der Cheat ist erst vor kurzem dazugekommen. Aber der Riesenunterschied sind halt die Features. Also Perl 6 ist eine eierlegende Wollmilchsau, es kann praktisch alles. Und Perl 5 muss man sich das erst langsam so dazu bauen. In Perl 6 ist es alles implementiert, also schon fix drinnen. Das ist so wie ein Common Lisp-System, das alles kann. Aber hat noch viel mehr Features als Common Lisp in seinem Grundstandard. Also es hat Auto-Threading, Hyper-Operators, also soll man sagen, Ambiguity-Operators, wie die bei Lisp eigentlich nur optional dabei sind, oder so ein Prolog-System. Was ist noch hübsch? Das Riesenobjektsystem, das praktisch alles kann, also nicht nur Inheritance basiert, sondern auch Threads oder Mixins, das heißt bei Perl 6 Roles, mit Multi-Dispatch, ein Typsystem, das erweiterbar ist.
Grammars.
Grammars, die zur Laufzeit, also man kann, Perl 6 ist selber in einer Perl 6 Grammar geschrieben. Das heißt, es ist total natürlich, mit so einer mit Makros zu arbeiten, weil es total transparent ist, die Sprache zu erweitern. Man kann also die Perl 6 Grammar nehmen und die erweitern. Man kann sich seine eigenen Grammar schreiben. Man kann zum Beispiel sagen, use SQL und dann in SQL-Syntax schreiben, wenn man sich eine SQL-Syntax baut oder C oder Ding, und das wird dann interpretiert. Mhm. Man kann also sehr schön andere Sachen anbinden. Das FFI ist eingebaut.
Lazy Evaluation.
Lazy Lists gibt's, Lazy Evaluation, also Generators, das ist viel besser als in Python oder Ruby.
Also besser als in Python oder Ruby?
Also es ist, von den Features her ist das Beste, ist die beste Sprache, die es gibt. Nur die Performance ist halt leider nicht die beste, da gibt's.
Weil die Generators in Python, die sind schon.
Sind schon sehr gut, aber sie haben sich das angeschaut. Also sie haben auch Coros, gescheite.
Ja.
Autostartable Coros oder, also, wo das Yield jetzt nicht unbedingt abbricht. Also von den Features haben sie von jedem alles genommen und gestohlen, was geht. Nur die Implementierung selber sollte man sich jetzt nicht so anschauen. Also es ist immer noch langsamer als Python zum Beispiel. Oder wenn man das jetzt neu implementieren würde, würde man es anders machen. Aber es ist einmal in Perl 6 implementiert und man kann es dann immer noch optimieren. Das ist halt die Philosophie von Perl 6. Mhm. Ich selber würde es nicht verwenden, weil ich ein bisschen kritischer bin mit so internen Implementierungen. Aber zum Beispiel, wenn man so Sachen anschaut, wie Objektsystem ist recht sauber implementiert, Hash-Tables sind auch sauber implementiert, die Calling Convention ist sauber.
Da kann ich aber gut einhaken. Und zwar, was Larry Wall wollte, war ja Unreefright der Community.
Genau.
Und wenn man jetzt mal in dem IRC-Channel ist, auf IRC. Keine Ahnung, im IRC, im Perl 6-Channel, ich weiß nicht, auf Freenode oder auf
Perl.org,
ist egal. Ja. Man kann genau diese ganzen Komponenten sehen, wie Leute da zwischen den Welten wandern. Leute, die eben in Perl 6 programmieren.
Nee, ist auf Freenode, ja.
Die können tatsächlich Bugs, die sie finden, auch schon fixen, weil sie auf Perl 6 Code schauen und nicht mehr auf eine verrückte C-Implementierung, die multiplattformmäßige If-Devs-Kaskaden aneinander reiht, ne?
Ja.
Und dann gibt's Leute, die in dieser Not-Quite-Perl, in dieser Mini-Perl-Schicht sind, die dort was fixen. Dann gibt's diese VM-Spezialisten und damit hat sich diese gesamte Community auch neu strukturiert. Also Larry Wall wird es vielleicht nicht wie du machen, aber...
Ja, eigentlich das Ziel war, den kompletten Compiler, den komplette Typsystem, die komplette Standard-Library in Perl 6 zu implementieren. Also praktisch wie ein Lisp-System, es soll sich bootstrappen, so schnell sein. Und es kommt ja dahin. Also wenn der Compiler so gut ist, dass er ordentlichen Code produzieren kann, der dann von der VM schnell ausgeführt wird, dann kommt man auch dorthin. Das ist das Ziel und da wird man auch hinkommen, glaube ich.
Okay. Also Performance muss noch optimiert werden. Features gibt es sehr viele.
Zu viele, ja.
Zu viele? Nee,
es gibt nicht zu viele.
Also, ja.
Es fehlen noch welche.
Ja.
Also Logikprogrammierung ist zum Beispiel nicht enthalten.
Ja.
Ich hätte sie gern, aber die.
Ja, stimmt. Also so CPS. Ja.
Ja.
Also man kann jetzt nicht sagen, Assignment und die linke Seite wird dann, ist ambiguous. Oder Expressions, die linke Seite von Expressions wird dann mit Backtracking aufgelöst. Aber solche Sachen gibt es, glaube ich, als Library. Es gibt wahnsinnig viel mehr Operators, vor allem mit Parallelisierung und so.
So eine magischen Operatoren.
Genau, also auf Vorschleife zum Beispiel kannst du jetzt sagen, wie P4, parallel vor. Ist automatisch, brauchen wir jetzt keine Syntax dazu. Oder alles, was man parallel ausdrücken kann, wird in einer speziellen Syntax parallel ausgedrückt und Racy oder nicht Racy, also oder Blocking oder Non-Blocking kann man sagen. Gibt es Async, Await, oder Promises und Futures. Diese ganzen Sachen sind alles auf Library-Ebene implementiert. Und intern läuft das alles über Coros und Threads.
Okay, ja. Das ist ja meistens so, dass das irgendwie nur syntaktischer Zucker, irgendwelche Asyncs und Futures und das mappt ja auch in den großen Sprachen auf Threads runter.
Genau.
Und
der Compiler macht halt Fehler.
Genau, dann macht der Compiler.
Ja. Vorhin wurde ja kurz von CPAN-M von CPAN gesprochen für Perl 5. Ja. Wird das jetzt für Perl 6 auch weiterhin verwendet oder gibt es dazu irgendwie ein Pendant jetzt?
Das ist ganz aktuell. Also bis jetzt war es so, dass sich Perl 6 rausgehalten hat. Ganz am Anfang, vor 10 Jahren, hat man alle Perl 6-Module auf CPAN draufgeladen. einfach so, weil man hingeschrieben hat, das ist jetzt ein Perl 6 oder Perl 5 und dann Perl 5 ist abgebrochen oder man hat gedacht, es gibt automatische Translators. Die sind aber nie richtig entstanden. Und dann hat man alles auf GitHub gemacht, so wie Go zum Beispiel, ne? Imports implizit über Go, über GitHub. Und dann hat man sich seinen eigenen Installer gebaut, Panda zum Beispiel heißt der. Und jetzt kommt man, jetzt ist gerade die Diskussion, wie man das ganze Distribution Mirroring macht, weil das eigentlich das Wichtigste ist vom Ganzen. Die ganze Community herum und die Userverwaltung. Und jetzt macht man eigene Metafields auf CPAN selber, indem man dann unterscheiden kann zwischen Perl 5 und Perl 6 Module. Also das ist jetzt gerade im Entstehen, es ist aber noch nicht freigeschaltet.
Aber der Panda ist momentan der Modulinstaller. Fühlt sich an wie ein CPAN-Client, nur heißt eben Panda. Und installiert aber praktisch auch aus den Sourcen, nimmt die Metainformationen, zieht sich die Git-Repos runter, compiled lokal. Genau.
Wieso, bevor wir so ein bisschen zur Geschichte kommen, wieso, also zum einen würde ich gerne wissen, gibt's jetzt Signaturen von Funktionen, Methoden, dass ich meinen Parametern Namen geben kann oder sowas? Hat das Perl 6? Das ist ja was? Das
gibt's in Perl 5 ja auch, ne? Nur heißt extern.
Das ist auch extern, genau.
Nee, in Perl 6 ist es eingebaut. Also in Perl 6 gibt es noch ein bisschen mehr. Es gibt Unterscheiden zwischen Methoden und Funktionen. Also es gibt ein eigenes Keyword, das heißt Method. Ja. In Perl war es ja nur Sub und Sub kann alles, Method und Sub sein. Dann gibt es noch ein Multi-Keyword, das ist speziell für Multi-Dispatch, weil Multi-Dispatch ein bisschen aufwendig ist. Also wenn man jetzt wirklich auf alle Argumente, die Typen aller Argumente dispatchen will, dann schreibt man Multi hin. Und Standard ist das Method und nicht das Sub. Und da gibt's noch verschiedene andere Funktionsattribute, die man hinten dranhängen kann. Oder dort heißt es anders, dort habe ich es Traits, glaube ich, heißt es. Es heißt Traits, ist aber nicht das Traits aus der Objektsyntax. Indem man das Ganze einschließen kann. Auch die Typisierungen haben ihre Filter mit Where zum Beispiel, indem man das Ganze ein bisschen einschränken kann und der da Optimizer dann besseren Code generieren kann.
Aber die kurze Antwort ist ein großes Ja.
Ja.
Also selbst in Perl 5 gibt es das inzwischen in den neueren Versionen Funktionssignaturen und Methodensignaturen. Und in Perl 6
werden die dann auch überprüft? Also auch wenn ich die Funktion dann noch mit Ampersand dort aufrufe? Weil das war ja in Perl 5 sonst immer...
Da konnte man es umgehen. Ja. Was ein Feature ist, das braucht man manchmal, wenn man eben genau Magie einbringen will. Und ja, du hast das gesamte Typsystem an den Signaturen dran. Und Signaturen sind auch ein eigener Typ, den kann man also auch selbst behandeln. Man kann Signaturen halt rumreichen und woanders dranhängen und so.
Das baue ich zum Beispiel gerade in Perl 5 nach. Ne? In Perl 5 Core, das ist nicht so leicht, das Typsystem und das Signatursystem und die ganzen Methoden Dispatch in Perl 5 einzubauen. Ne?
Das kann ich mir vorstellen. Ja,
also das ist dann das Projekt C-Perl, das ist Perl mit Classes, ist jetzt aber noch nicht wirklich reif, also die Signaturen sind jetzt noch nicht veröffentlicht. Ist aber, ich glaube, dreimal so schnell Aufruf über Signaturen mit einer ordentlichen ABI als über die alte Stack-Geschichte, die nicht wirklich am Stack läuft. Also da gibt es viel zu reparieren. Und man muss halt praktisch die Perl 6 Syntax nehmen, weil das praktisch die Future ist. Obwohl Perl 6 eine andere Sprache ist, übernimmt man natürlich die Konzepte und versucht, die möglichst schön auf Perl 5 zu mappen. Auch Name-Parameters oder Slurpy-Parameter. Slurpy heißt schlürfend. Das heißt, das ist dieses Flattening, indem man optionale Parameter als Liste oder als Hash übergibt und das wird dann automatisch, wie sagt man, aufgesplittet auf die Argumente, die in der Signatur typisiert wurden.
Ja. Also ähnlich wie ein Python, das auch ist mit den...
Genau.
Ja. Gibt es Default-Argumente?
Genau, Defaults, optional, also alles, was man will. Also nicht, was man sich nicht vorstellen, was man sich vorstellen kann, gibt es halt nicht. Perl 6. Ja. Die haben wirklich überall gestohlen, was geht. Außer, was sie nicht haben, ist Match. Einen ordentlichen Matcher gibt es immer noch nicht, von Haskell zum Beispiel.
Oder was Rust macht.
Oder Rust oder Erlang oder so. Also ein richtig schöner rekursiver Match. Es gibt so einen Smart Match, aber ein Match, der auf Typen geht und jetzt nicht nur auf die Values. Perl 6 ist zwar geplant, der Matcher, also wurde zwar so spezifiziert, aber wurde noch nicht gebaut. Und die Makros sind auch noch ein bisschen hinfällig. Also es gibt jetzt Standard-Makros, einfache Makros.
Wenn du von Makros sprichst, kann ich mir da Makros im Sinne, die auf der Grammar arbeiten, vorstellen? Also so wie in Lisp die Makros? oder sind das so Makros wie ein C? Weil ich bin irgendwie, wenn ich Makros höre, denke ich immer an den C-Präprozessor und da stellen sich mir erstmal die Nackenhaare auf und denke mir so, wow, warum will man Makros benutzen?
Ja, das Problem ist natürlich nicht lösbar, ne? Weil anders. Es ist dies bis die einzige Sprache, die keine Syntax hat, wo halt die Sprache selber als Tree vorhanden ist, also das ist primitiv, dort auf dem Tree zu arbeiten und den zu destructionen und dort zu behinden, seine Werte und dort auch auf die Werte und die Typen zu gehen. Und die C-Variante mit dem C-Prozessor ist natürlich auch eine Katastrophe. Und die andere Variante ist, man muss als C-Programmierer dann auch wissen, wie intern der Typ hinter dem Op oder was das für ein Value ist. Also ist es jetzt ein Bin-Op, ein Plus ist zum Beispiel ein Bin-Op, weil der zwei Argumente hat.
Ja,
ist es ein
Multi-Op,
der verschiedene Argumente hat. Also das muss man dann wissen, um sein Makro so zu schreiben, damit er das auflösen kann. Und das ist zum Beispiel... Da ist Perl 6 eine der wenigen Sprachen. Es gibt, man Rust ist auch nicht so schlecht. Also normalerweise behilft man sich mit rein hygienischen Makros, indem man einfach einen Matcher baut auf die verschiedenen Varianten der Argumente, mit welcher Struktur das daherkommt und auf die Struktur dann matcht und dann seine Auflösung macht über den Matcher. Und Perl 6 hat diesen Matcher noch nicht, hat aber die andere Variante. Es hat einen sehr einfachen...
Also ich gucke sozusagen, ob die Anzahl der Argumente an diesem Operator stimmen und ob die Typen, die ich in diesem Operator verknüpfen will, stimmen.
Ja, nicht nur, aber geht sogar in die Tiefe. Also wenn ich ein Array auf Hash von meinem Array nehme und dort drinnen steht irgendwas an einer Stelle, dann matcht er genau auf diese. Also das nennt sich Destructuring. Also er geht rekursiv in die Struktur hinein und versucht die Strukturen zu matchen und weiß dann eine Variante zu, die er dann ausführt oder zu der er dann expandiert und die dann zur Laufzeit ausgeführt wird.
Okay.
Das ist ja ein Compiler-Feature. Und die andere Variante ist ein normales Ast-Matching.
Ja.
Indem man weiß, wie der Ast ist, also Typ oder Value, auf das man dann matchen kann. Aber das ist dann nicht hygienisch. Soll ich jetzt erklären, was hygienisch heißt?
Das wäre ganz gut.
Also es gibt bei Makros gibt es immer das Problem, ein Makro ist ihr Funktionsaufruf, in dem die Argumente nicht evaluiert werden. Also da werden einfach die Argumente as is übergeben. Und das Problem sind Name-Clashes. Wenn man im Makro den gleichen Namen verwendet, den in der Funktion, in der der Makro aufgerufen wird, auch schon mal verwendet wird. Und wenn das Makro nicht hygienisch ist, wird dann einfach der Name, der schon in der Funktion verwendet wird, das jetzt aber komplett kontextabhängig ist, wirkt jetzt in das Makro hinein. Und ein hygienisches Makro ist unabhängig von diesem Namen von außerhalb.
Ja.
Das heißt, die werden dann immer Gensyms, werden immer neue Symbole generiert
automatisch. Damit es halt keine Name-Clashes gibt. Ja.
Und das Ganze wurde schon mal in Lisp gelöst und der große Streit oder das Schism war eben in Scheme, die gesagt haben, das mit Gensyms und so und hygienische Makros ist also ein kompletter Schwachsinn. Das lassen wir nicht zu. Wir machen eine komplett eigene Syntax, indem wir nur Matches zulassen. Also wir lassen nur Structured Matches zu auf die Argumenttyp, was daherkommt als Signatur und machen jetzt keine normale Ast-Expansion, sondern tun nur Matchen und machen aus den Matches dann unsere Expansion.
In Scheme.
In Scheme und so gibt es dann diese strikten hygienischen Makros. Und weil Perl natürlich alles will, kann es natürlich beides. Ne? Es gibt aber andere Sprachen, die das beides machen. Ne?
Ja. das ist gut, also mit diesen Name Clashes, also ich kenne das halt von den C-Präprozessoren, wie da hilft man sich dann halt so, dass man diese While-Schleife, die bloß einmal läuft, da drum baut in so ein Makro immer, damit man halt einen separaten Scope hat.
Okay.
So und halt nicht diese Clashes hat.
Genau.
Und dann
hast du aber immer noch Double Evaluation, ne?
Genau.
Das ist dann das zweite Riesenproblem.
Problem.
Bei unorganischen Makros, dass man einen Wert zweimal auswertet, weil ein Makroargument wird ja nicht ausgewertet, aber bei der Expansion kann es dann doppelt ausgewertet werden. Also da muss man sich auch mit einem Gensym helfen. Und der hygienische Makro macht dieses Gensym automatisch. Also es kommt gar nicht dazu.
Ja.
Weil der Matcher das schon für dich macht.
Das ist bei Rust sehr schön. Also das ist auch immer noch was mir bei C++, was ich da vermisse. Ich hoffe, dass das vielleicht noch in den 17er Stunden. Aber heute soll es nicht darum gehen. Wir schweifen ab.
Alle modernen Sprachen haben das eigentlich ordentlich gelöst.
Ja.
Ne?
Ja.
Die alten Sprachen, die haben das einfach noch nicht. Da waren noch Streitereien die zwischen Lisp und Scheme oder Self und Smalltalk und solche Geschichten. Die sich nie wirklich in den Mainstream dann übernommen wurden und erst 10 Jahre später dann kommt man dann drauf, in den heutigen Sprachen, dass es dann nicht so schlecht wäre. Haskell, glaube ich, hat am meisten gebracht. dass Haskell so erfolgreich war, oder ML.
Ja, ja. Also ja. Bei Haskell habe ich auch das erste Mal so dieses Pattern-Matching so richtig wahrgenommen, obwohl ich eigentlich vorher schon Lisp gemacht habe. Egal. Zur Geschichte. Noch schnell. Also was mich mal interessieren würde, warum hat das 16 Jahre gedauert?
Das ist immer die typische Frage bei Hacker News.
Genau. Ich versuch's mal. Also, erstens gab's keine guten VMs vor 16 Jahren. Da gab's eine JVM und die kann jetzt noch nicht alles, was man bräuchte für das, was man wollte. Man wollte schon immer alles, ne? Das ist ein Teil. Muss man auch verstehen, dass es eine, nennen wir es mal, eine Kontemplations- oder eine Meditationsphase gab. Kontemplation ist das richtige Wort. Also Larry Wall hat wirklich aussortiert und darüber nachgedacht, was er denn will. Das hat auch eine Weile gedauert, weil er das auch als Community gestalten wollte. Da gibt es also mehrere Phasen von Dokumenten, die er da geschrieben hat. Hat mit diesen RFCs angefangen, hat es entsprechend dem Perl-Buch strukturiert in die sogenannten Apokalypsen. Dann hat Damien Conway, der zweite Architekt von Perl 6, hat erklärt, was Larry Wall wirklich meint, die Exegesen geschrieben, dann haben die Community-Leute die Synopsen daraus geschrieben, die heutzutage die Referenzdokumente sind und auch eine Querverweis in die Testsuiten haben. Das heißt, da gab es wirklich viel Vorarbeit. Dann hat gleichzeitig die Arbeit an dieser Parrot-VM angefangen. Und
kannst du das zeitlich ein bisschen einordnen?
Ja, ich überlege gerade. Also die frühen 2000er sind das.
Okay.
Und Parrot wiederum hat so eine Art eigene Evolution. Das hat also eine ganz niedrige Assembler-Sprache. Da gibt es irgendwie so eine Intermediate Representation. Also gibt es innerhalb von Parrot verschiedene Sprachen. Und dann gab es eine Weile lang eine riesengroße Lücke, wo dieser Anspruch, weil alle Features draufgeworfen haben auf Perl 6, niemand hat sich mehr rangetraut, das wirklich zu implementieren.
Das war also zwischen 2000 bis 2004?
Ja. 2004
und dann war dann die Stagnation die große, oder? Es ist dann, oder
im Tief.
Man hat dann gesehen, wow, so groß oder so viel und alles, also die Eiermägel wollen mich so praktisch. Ne?
Und dann hat sich jemand dran getraut und das war Audrey. Audrey Tang, also aus Taiwan, hat in einer anderen verrückten Sprache, nämlich in Haskell, einen ersten Compiler geschrieben und hat also innerhalb von einer Woche ein paar krude Features, die in Perl 6 drin waren, nämlich Junctions, nee, Junctions hat doch irgendwie, egal, ja, es war ein paar verrückte Features hingekriegt. Und hat überhaupt einen funktionierenden Perl 6 Compiler so hingekriegt, dass es sich eine Community um die Implementierung bilden kann. Weil Larry Wall hat gesagt, er macht es nicht. Niemand mag seinen Quellcode. Und das ist, was man heutzutage noch als das goldene Zeitalter für Perl 6 bezeichnet. Also so 2005, 2006, 2007 vielleicht auch noch. Ne? Ich weiß nicht genau, ob 2007 noch stimmt. Da hatte ich zum ersten Mal,
Du hast gerade über den Larry Wall Code geschimpft. Der Larry Wall selber schreibt ordentlichen Code. Also, das ist ein super Hacker. Er kennt
ich habe gesagt, niemand mag ihn, also den Code sozusagen.
Problem ist, die anderen, die dann auf seinem Code aufgebaut haben, die haben das dann ein bisschen hässlicher gemacht. Er selber ist ein unglaublich guter Hacker.
Okay. Ganz auf jeden Fall, genau. Nur. Ich habe heute nochmal geschaut, also in diesem PAX hieß das, das Perl Users Golfing System, war diese erste Implementierung in Haskell für Perl 6. Da gab es also viele Contributors an allem Möglichen, auch die gesamte Infrastruktur. Und seitdem kann man jetzt zeitgleich, geht auch diese Arbeit an den virtuellen Maschinen weiter. Das heißt, es gab dann diese Experimente, dann gab es diese Leute, was ich vorhin schon mal erzählt habe, die sich mit .NET auskannten. Das ist praktisch eine zweite Phase. Also auch diese Haskell-Implementierung war schwer zu warten, weil es wenig Leute gibt, die... Also zwei verrückte Systeme muss man können. Man muss Perl 6 können und wissen, wo man da hin will. Und man muss Haskell können. Und Haskell ist so leicht, dass man es immer wieder neu lernen kann. Also irgendwie schon schräg.
Mhm.
So.
Und das war dann zu der Zeit, wo Haskell noch ziemlich langsam war. Also der GHC war noch sicher zehnmal so langsam wie jetzt. Der ist jetzt zu vor kurzem erst optimiert worden.
Man kann aber mit gutem Gewissen sagen, dass es eigentlich dadurch auch einen Rückfluss in diese, in die Haskell-Community gab. Also in die Haskell, in den Compiler. Also Audrey war da in beiden Communities damals aktiv, in Perl 6 und in der Haskell-Community. Hat auch am Ende sogar im GHC Patches, glaube ich, gemacht. So. Und dann sind wir mittendrin in der halbwegs aktuellen modernen Zeit, wo man halt VMs aus dem Boden stampft oder hernimmt. Ne? Die .NET-VM, die JVM. Die JVM hat sich auch verändert. Die ist viel dynamischer geworden. Die war viel statischer vor 10 Jahren noch.
Das hat das Invoke-Dynamik von .NET übernommen, praktisch auf großen Druck von außen. Ne?
So, genau.
Und dadurch war dann plötzlich Perl 6 möglich mit der JVM.
Genau, und mit Not Quite Perl, mit NQP, wo man leicht die VMs wechseln kann. Ja, und dann gibt's einen Haufen Refactorings. Also diese Geschwindigkeitsprobleme, die man noch vor 5 Jahren hatte, dann, das ist normales Engineering, ne? Dann refactort man halt wirklich nicht triviale Dinger. Wie eben ein Perl 6 Compiler, beziehungsweise alle verschiedenen Schichten dadurch, ne? Und dann entwickeln sich auch die Leute dadurch. Da kann man auch wieder ein paar nennen. Also neben Larry Wall sowieso und Demi Convey als Architekten, gibt es dann zum Beispiel Jonathan Worthington, der sich aus der Parrot-Welt sozusagen nach oben gearbeitet hat. Der kommt also aus so einer VM-Welt, hat festgestellt, was wollen wir denn eigentlich, ist in die Perl 6-Welt drüber gewechselt und hat dann wiederum am Ende jetzt die andere neue letzte VM, die Moore-VM, geschrieben. Ja, und schwuppdiwupp sind 16 Jahre rum.
Okay.
Ein bisschen Kritik dran. Nee. Das war zu rosig. Parrot war... Historisch gesehen war immer das Problem mit Perl 6, dass Parrot mehr sein wollte als Perl 6. Also Parrot wollte alle Sprachen unterstützen, haben gesagt, wir können auch Python und hat auch innerhalb von einem halben Jahr hat alle Sprachen können. Also hat Ruby können, hat Python können, hat Lua können, hat PHP. Das war für alles eine Implementierung, weil man hat nur die Grammar schreiben müssen und auf seine Operators drauf matchen müssen und alles andere war ja nachladbar. Also man kann seine eigenen Datentypen und eigenen Operators kann man überschreiben und das war... alles ziemlich leicht und schnell. Das Problem war dann immer nur dann im Parrot selber. Die Entscheidungsfindung im Parrot, die war jetzt nicht oft sehr rational. Die guten Leute sind oft gegangen. Und es ist nicht so, dass es immer besser geworden ist, sondern es ist wirklich so, dass von einem gewissen Jahr an die ganze Sache immer schlechter geworden ist. Also die Features sind schlechter geworden, die Implementierung schlechter geworden und die Features sind rausgefallen. Der Cheat wurde entfernt, die Calling Convention wurde zerstört. Es wurde doppelt so langsam, es wurde dreimal so langsam. Es war ein Riesenstress dahinter. Das Filesystem, also es war so eine Art Self-Destruction, wie in verschiedenen Communities immer wieder so kommt. Ne? Deswegen ist es da zu diesem Schism gekommen, zu immer mehr Spannung zwischen Perl 6 und Parrot. Zum Beispiel hat man bei jedem Methodenaufruf hat man plötzlich sind 2 Objekte gekriegt worden, dynamisch, und früher war es ein ordentliches Continuation-Parsing-System. Also für als Calling Convention gibt es 2 Varianten, wenn man vielleicht weiß. Die normale Variante, man legt Argumente auf den Stack, die Funktion holt sich dann ab und führt es dann aus und der Return Point ist auch am Stack und ruft dann dort zurück. Und die Continuation Parsing ist alles ein bisschen anders.
Das ist auch von Lisp ursprünglich mit dem ConCC.
Ja, also
ConCC.
ConCC, die Scheme-Leute haben das irgendwie erfunden. Das war ein komplett verrücktes System.
Oh, das war total
verrückt. In dem praktisch jeder Return ist auch ein Funktionsaufruf im Prinzip. Also alles, was es ist immer ein Call-Kontext und eine Continuation kontrolliert das Ganze. Und das Ganze wurde so 2009, 2010 wurde zerstört und in eine normale API überführt. Mit dem Nachteil, dass es doppelt so langsam und doppelt so groß wurde. Zwar einfacher zu schreiben, aber halt das komplette CPS-System ist zwar nominell noch CPS, aber intern ist es kein CPS mehr. Also es sind keine Continuations. Also es gibt zwar Continuations, aber die werden nicht übernommen, sondern irgendwie nur neu erzeugt. Also jeder Methodenaufruf erzeugt eine neue Continuation und das ist natürlich extrem ineffizient und das kann natürlich auf die Dauer keiner ertragen und die gewollten Features sind auch nicht dahergekommen, die Perl 6 Leute haben wollten, weil die Parrot Leute was anderes haben wollten. Ich bin da schon aus dem Zeug schon lange ausgestiegen. Und die ganze Geschichte ist dann erst wieder gekommen, wie Parrot ordentliche Threads bekommen hat. Das heißt Threads ohne Deadlocks und RACE-free, gleich wie in Rust im Prinzip, also Ownership-Prinzip, wo es ein Thread-Pool gibt, der automatisch die Funktionen darauf zuweist. Und dort wurde das Ganze interessant, aber da war es dann schon wieder zu spät. Und da war dann das Schism, dass dann die Leute gesagt haben, so, jetzt reicht's uns, wir machen unser eigenes. Und dann haben sie einen besseren GC geschrieben, eine bessere Calling Convention und hintern und den ganzen Mist weggetan. Und dann hat das Ganze wieder angefangen, sich mit einigermaßen Geschwindigkeit zu entwickeln. Also es war ein Schism, ein Fork praktisch.
Okay.
So wie es normal sein sollte, ne? Streiterei und dann kommt was Besseres raus.
So, wir haben jetzt noch 10 Minuten. Wir sind sehr gut von Perl 6 in Tiefen der Programmiersprachen abgeschweift. Was wir aber noch loswerden müssen, was sind denn so... also sollte man jetzt auf Perl 6 umsteigen? Oder was sollte eine Motivation sein, Perl 6 zu verwenden und zu benutzen?
Also ich würde sagen, wenn man muss generell dieses Multiparadigmatische mögen. Ne? Wenn man das nie mag, dann braucht man keinen Perl und dann braucht man keinen Perl 6. Und die Perl 6 Community hat damit auch gar kein Problem. Wenn man prinzipiell darauf steht, dann kann man Perl 6 viel besser zum Zeigen, zum Programmieren, Lehren verwenden. Das ist also ein klassisches Beispiel. Also wenn ich es einem Kind zeigen will, funktioniert das viel besser mit Perl 6. Dann kann man es immer verwenden, wenn man kein Legacy-Code hat, wo man sich irgendwie einbringen müsste oder wenn man neue Projekte startet. Auch da ist es jetzt, dadurch, dass es sich zu einem Release hingerissen hat, die Community. Man könnte neue Projekte starten, genauso wie man mit anderen neuen Sprachen, wenn man sich plötzlich ein Scala hernimmt oder mit einem Go, ne? Wenn man so was Spezielles, vielleicht ein Projekt hat.
Na, ich meine eher so der Anwendungsfall. Also wenn ich jetzt irgendwie sage, okay, ich möchte jetzt, was weiß ich, einen Serverdienst schreiben oder so, was man früher was vielleicht in Java gemacht hat, so nimmt man heutzutage vielleicht eher Go. Wenn ich jetzt sage, ey, ich will eine Browser-Engine schreiben, was man früher in C++ gemacht hat, nimmt man jetzt Rust. Oder ne, ja, so in der Art so ein bisschen.
Also ich sehe das halt ein bisschen anders. Also die kanonische Antwort darauf ist von mir, ich würde, sobald ich ein Compiler-Problem habe, würde ich mich mit Perl 6 ransetzen, weil das immer scheinbar leicht losgeht und immer ins Extreme eskaliert. Du fängst halt irgendwie mit einem Regex an und brauchst am Ende eigentlich eine komplette Sprache. Und dann auch das gesamte...
Und da kann man sich dann halt seine Grammar schreiben und dadurch genau. Halt also leicht passbar.
Das ist eine
kanonische
Antwort, die auf jeden Fall gut passt auf Perl
6. Ja, okay, das ist interessant.
Und das andere ist...
Also wenn ich jetzt Markup-Sprachen zum Beispiel, Just Another Markup-Language mal wieder entwickeln will, ich meine, es gibt jetzt ja so viele.
Ist wirklich so.
Kann ich mir Perl 6 nehmen und sagen, ich schreibe jetzt...
Genau. Zum Beispiel...
Gibt's so Überlegungen? Es gibt ja Pandoc, so ein total tolles Programm, was irgendwie ganz viele Formate in andere Formate konvertiert. Das ist, glaube ich, in Haskell implementiert.
Es gibt auch Perl 6 Doc.
Und
das ist besser das
und das, also es wäre ja mal interessant, das so gegenüberzustellen und zu vergleichen. Also sicherlich wird wahrscheinlich Pandoc noch schneller sein, weil der ja GHC wahrscheinlich besser optimiert ist als Perl 6 im jetzigen Entwicklungszustand. Aber vielleicht in ein paar Jahren oder so?
Weiß ich nicht genau, wo das, ich weiß nicht, ob der Parser-Teil zum Beispiel langsam ist. Den könnte ich mir schon optimiert vorstellen. Ja, weiß ich nicht genau. Aber was ich damit sagen wollte, dass ich das eigentlich anders sehe, ist, ich zum Beispiel möchte dieses Multiparadigmatische, ich weiß ja noch nicht, wo ein Projekt hinläuft. Und wenn ich nochmal Student wäre, zum Beispiel, würde ich alles damit anfangen, weil ich da alles wegrotzen kann, was im Studium vorkommt, weil ich eben den Compiler-Kurs erledigen kann, genauso wie in ein beliebiges Programmierbeispiel und so. Und wenn man sowas hat, wenn man diese Freiheit hat, dass man kein Legacy-System, keine Rücksicht nehmen muss und sich auch in so ein...
Es ist so dieses Swiss Army...
Genau, das, was Perl 5 schon war, vor oder Perl 4
halt
schon
in
war,
den 90ern.
Vor 20 Jahren.
Ja.
Du hast immer diesen Mythos gehabt, da sind diese Leute, die machen sowas ähnliches wie AWK und die sind aber noch abgefahrener und die können irgendwie jedes Problem lösen. Das ist derselbe Anwendungsfall wie immer, ne? Eigentlich. Nur, dass die Paradigmen halt jetzt ein bisschen moderner sind. Du weißt, du fängst zwar mit dem Grammar-Problem an und weißt, na, funktional wäre auch nicht schlecht. Und das lauert alles in Perl 6.
Okay.
Das ist ein strategisches
Okay. Gibt es große Projekte, die das schon einsetzen, wenn ich sage, okay, ich möchte das jetzt angucken und habe halt ganz gerne irgendwie Referenzprojekte, wo ich mal gucken kann, wie nutzen die das? Oder gibt's, wie sieht das mit Tooling aus? Gibt es Repels? Ja. Testsysteme, bin ich mir fast sicher.
Profiler,
genau.
Also die gesamte Perl 6-Welt ist erstmal auch in Perl 6 geschrieben.
Okay.
Ich glaube, das letzte Mal, wo man Perl 5 braucht, ist beim Configure-Step beim Installieren.
Das wegen Autotools.
Nee, ich nicht genau warum.
Nee, Autotools immer noch nicht. Ich bin beim Überlegen, aber wir bleiben noch beim Alten.
Nee, aber was momentan abgeht, sozusagen, ist, dass Haufen Libraries für, was weiß ich, MySQL, Postgres und SQLite und so geschrieben werden. Diese ganzen Anbindungen, weil auch diese C-Library-Einbindung relativ gut funktioniert.
Das FFI, genau, das wurde noch. Man muss jetzt kein
XS
mehr machen.
Genau.
Das war was, das war was mich an Perl 5 immer genervt hat. Wie Sau, dass ich für FFI einfach eine neue Sprache wie lernen muss. Also das ist eine neue Sprache.
Und das ist jetzt wirklich auch in Perl 6 eingebaut. Und das sieht aus wie ein Perl 6 Programm. Und die ganzen Deklarationen, die man sonst aus dieser OO-Welt kennt, die sind alle nur schon vorbereitet, dass es im Hintergrund sich um das FFI kümmert.
Okay.
Dass man die Lib anbindet, dass man die Symbole auflöst und da rein und den Rückkehrwert irgendwie wieder rauskriegt.
Ja. Man, Gradle Typing spielt statt nicht, dann ist halt Mandatory Typing. Da regt das sich aber der Compiler schon auf. Also für FFI brauchst du strikte Typisierung schon.
Zu nutzen, ja.
In der Deklaration.
Genau. Okay. Also es gibt die ganzen üblichen Kleinprojekte, die sich da um diese Community entwickeln. Das gibt
also Tooling gibt's.
Naja, das größte, es gibt schon so wie Dancer oder wie heißt das, Sinatra, solche
Mojo,
also so größere Web-Frameworks sind am Bauen, Wiki-System und solche Sachen gibt schon. Also das lässt sich relativ schnell schreiben in Perl 6, weil es eine große Sprache ist, kommt man mit wenig Seiten aus. Also es ist sicher dreimal so kompakt wie Perl 5.
Okay.
Noch dazu braucht man viel weniger Libraries, weil schon alles drinnen ist.
Okay, wie sieht das so aus mit Standard-Lib? Wird das halt eher so wie Python vorgehen und sagen, okay, wir liefern halt mit der Sprache eine relativ große Standard-Bibliothek aus. Dafür braucht man halt, also kann man sehr viel machen, ohne halt Dependencies mitzubringen. Oder wird's halt eher so wie Perl 5 sein, dass man halt sagt, okay, wir haben ein festes Set an Built-in-Features, aber keine große Standard-Lib. Und aber ein riesiges Community-Internet-Zombie-Monster, also, ja, wo du dir alles in 300-facher Ausführung holen kannst.
Also es gibt momentan, Racudo ist der Referenz-Perl-6-Compiler, der kommt erstmal alleine daher. Und es gibt Racudo Star, das ist die Compiler-Distribution, die Perl-6-Compiler-Distribution.
Okay.
Die kommt also mit einem Standard-Set von Modulen daher.
Okay. Wenn
man sich also diese Distro runterlädt, dann hat man eigentlich eine komplette Programmierumgebung mit einem Haufen Modulen. Und der nächste Schritt ist jetzt einfach, alles an Cpan einzubinden. Es gibt also auch ein Inline Perl 5 und ein Inline Perl 6 aus der Perl 5-Welt, sodass man diese beiden Welten verbinden kann und dass man selbst auf Cpan geht. Und dann ist die Grundidee schon, dass man in Perl 6 nur die Sprache hat und die Library eigentlich ungetrennt davon und das ein Distributionsproblem ist. Ja.
Als Unterschied vielleicht, also Perl 6 als Sprache ist schon mal so riesig wie Common Lisp, dass man kaum was dazu braucht. Also dort ist schon praktisch alles drinnen. Nur jetzt Anbindungslibraries wie YAML, JSON.
Genau, ich meine halt so, man will halt mit bestimmten Protokollen auch interagieren können und diese Protokolle müssen irgendwo implementiert werden.
Ja, CRMQ und solche Sachen. Die sind dann in dem Star-Release dabei und wenn das nicht dort dann nicht dabei ist, das ist so ein stabiles Subset aller wichtigsten Libraries, dann erholt man sich von Cpan runter.
Okay.
Oder es gibt es noch nicht, weil es noch eine sehr junge Sprache ist. Also das offizielle Release war ja jetzt erst im Jänner. Ne?
Genau, deshalb machen wir jetzt ja die Radiosendung.
Also intern läuft es ja schon seit ein paar Jahren, seit 3 Jahren oder so in dem, aber so richtig komplett ist es erst jetzt.
Okay.
Also benutzbar war es eigentlich immer schon, nur jetzt ist es dann kommerziell benutzbar, kann man sagen.
Ne? Ja, das offizielle erste Stable-Release.
Stable ist ja schon ewig.
Aber okay, wir haben noch eine Minute. Ganz kurz, wenn ich Perl 6 lernen will, wo fange ich an? Wie mache ich weiter? Gibt es irgendwelche Sachen, wo man sagt, oh, das muss man sich angucken? Also zum Beispiel bei Python würde ich immer sagen, hier virtualenv und pip und sowas ist wichtig. Ihr habt vorhin schon Panda erwähnt. Gibt es noch irgendwie so eine virtuelle Umgebung? Bei Perl 5 gab es Perl Brew.
Also man muss wirklich nur auf perl6.org gehen. Ja. Dort gibt es großen Download-Knopf. Und danach ist es wirklich easy. Da sind ein paar Beispiele direkt auf der Webseite, die kann man cut-and-pasten und es geht wirklich total easy los.
Racudo Pro zum Beispiel, ja.
Okay.
Ja, den großen Download-Knopf suchen auf perl6.org. Ja.
Aber es gibt beinahe Releases für alle wichtigen Plattformen. Nicht so viele Plattformen wie Perl 5 jetzt, aber halt OS X, Linux.
Na gut, auf BOS läuft auch heutzutage nichts mehr und VMS kann man auch weg.
Also perl6.org. Perl6.com gibt es meines Wissens, glaube ich, nicht.
Okay, perl6.org.
Dort sind eigentlich alle Dokumente und Releases. Und sonst gibt es noch Racudo.org für den speziellen Compiler, der jetzt eigentlich der einzige ist. Es gibt noch andere Compiler, die rennen, aber wichtigste ist eigentlich nur Racudo.
Okay, aus dem Stream sind wir schon rausgeflogen. Für den Podcast können wir noch Tschüss sagen. Dann bedanke ich mich bei unseren Spezialgästen. Und habt ihr noch was Abschließendes zu sagen zu Pearl 6?
Wir bedanken uns beim CCC Penta Radio.
Genau. Und ich grüße meine Familie, wenn sie mich hören.
Okay, dann bis zum März, wo es auch wieder ein Penta Radio geben wird, mit ungewissem Thema.
Mit mehr Herz.
Mit mehr Herz. Tschüss.
Ciao.